Tag hier zu den Mediennews für den 29. August. Wir blicken heute nach Sachsen und zwar auf die sächsischen Verhältnisse, die nun auch Journalisten und Journalistinnen getroffen haben. Wir blicken auf einen Fall aus Dresden, der sich vor 2 Wochen ereignet hat und nach wie vor in den Medien diskutiert wird, als nämlich ein ZDF-Reporter-Team durch die Polizei von ihrer Arbeit abgehalten wurde. Ein unverhältnismäßiges, vielleicht rechtswidriges Vorgehen, hinter das sich allerdings der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt. Wir unternehmen einen kritischen Blick auf genau diese Ereignisse mit dem Deutschen Journalistenverband. Und genau dieses Ereignis in Dresden sowie auch die Ereignisse von Montagabend in Chemnitz beschäftigen uns in unserem heutigen Tweet der Woche. Und wir haben ein Update dabei, wenn es nämlich um die Durchsuchung des Vereins Zwiebelfreunde geht. Doch zunächst hier in den Mediennews der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden.
Hessen investiert in die Mobilfunkversorgung und gründet einen Rat für Digitalethik. Darüber berichtet die FAZ. Demnach investiere Hessen 50 Millionen Euro in die Mobilfunkversorgung auf dem Land. Diese Investitionen sollen in den nächsten Jahren fließen. Ziel sei es, bestehende Mobilfunklöcher zu schließen, so Ministerpräsident Volker Bouffier. Dabei sei der Bau von 309 Mobilfunkmasten geplant. Neben diesen Investitionen gäbe es einen neuen Rat für Digitalethik. Diese solle über den Einsatz von Technologien diskutieren. Dem Digitalethikrat sollen dabei Vertreter aus der Gesellschaft und von der Technik beisitzen. Aber auch die Internetstars Roman und Heiko Lochmann, auch bekannt als die Lochis, sind im Digitalethikrat. Die erste Sitzung des Digitalethikrates ist im September geplant. Die Berliner Ausländerbehörde durchsuchte die Telefone von 40 Menschen ohne Papiere, so netzpolitik.org. Die Berliner Ausländerbehörde habe seit 2015 die Möglichkeit, die Mobilfunktelefone von Menschen zu durchsuchen, um die Menschen zu identifizieren. Dadurch sollen Name und Herkunftsland der Person festgestellt werden. Dazu werden Mobiltelefone, USB-Sticks sowie Laptops durchsucht. Hierfür müssen die Passwörter der Geräte ebenfalls ausgehändigt werden. Eine ähnliche rechtliche Möglichkeit der Identifizierung erhielt das Bundesamt für Migration letztes Jahr. Dabei benutzte das Bundesamt für Migration eine Software, welche nur Daten ausgelesen habe, welche zur Identifizierung notwendig seien. Dadurch würden Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration Daten nicht sehen, welche zur Identifizierung der Person nicht beitragen würden. Im Vergleich dazu seien solche Maßnahmen bei der Berliner Ausländerbehörde nicht getroffen worden. Hier sichteten Mitarbeiter die Telefone per Hand und hatten so Zugriff auf Kontaktlisten, Nachrichten, Mails sowie auf Fotos auf den Telefonen. Davon seien seit 2015 40 Personen betroffen gewesen. Der Kölner Strafverteidiger Nikolaus Gasseas kritisiere, dass unverhältnismäßig viele Daten erfasst werden würden, um lediglich die Identität einer Person festzustellen. Amnesty International fordert die weltweite Ächtung von Kampfrobotern. Die Menschenrechtsorganisation verwies in einer Pressemitteilung darauf, dass sogenannte autonome Offensivwaffen nicht mehr nur Stoff für Science-Fiction-Geschichten seien. Vielmehr bewege man sich in eine Zukunft, in der Waffen ohne Entscheidungen von Menschen eingesetzt würden. Amnesty International verwies auf intelligente Drohnen und Gewehre, die sich ohne menschliches Handeln ihre Ziele selbst aussuchen. Dabei gebe Amnesty International zu bedenken, dass autonome Waffensysteme nicht in der Lage seien, menschliche Eigenschaften nachzuahmen. Damit sei es den Waffensystemen nicht möglich, gemäß dem Völkerrecht zu handeln. Seit Montag laufen in Genf Verhandlungen der Vereinten Nationen zu dem Thema. Die Positionen der Länder der Vereinten Nationen reichen dabei von Verbotsforderungen bis hin zur Erprobung der Waffen. Die Bundesrepublik Deutschland positioniere sich gegen den Einsatz autonomer Waffensysteme. So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Vom Kurzmelder nun zu einer Meldung über die Zwiebelfreunde. Die Zwiebelfreunde sind ein Verein, bei dem es etwa vor 2 Monaten eine Durchsuchung der Räumlichkeiten gegeben hat. Wie diese Durchsuchung damals zu bewerten ist, damit haben wir uns beschäftigt.
Ende Juni wurden die Wohnungen und eine Kanzlei von Mitgliedern des Tech- und IT-Vereins Zwiebelfreunde durchsucht. Die Polizei vermutete, der Verein könnte Informationen zu Betreibern des Blogs Krawalltouristen haben. Deshalb wurden auch USB-Sticks, Festplatten und andere Geräte beschlagnahmt. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview vom 4. Juli.
Ende Juni 2018 gab es mehrere Hausdurchsuchungen bei Aktivisten, die das linke Tech-Netzwerk Rise Up mit eigenem Verein supporten. Die Zwiebelfreunde, wie sie sich selber nennen, leiten dabei Gelder an Rise Up oder unterstützen auf vielfältige Weise Informationen und Austausch auch zu Tails und Tor. Daher der Name Zwiebelfreunde.
Also angefangen hat es eben am Mittwoch, 20. Juni. Es klingelt in der Früh an der Tür, so gegen 6:15. Ich bin aufgestanden und habe die Klingel ausgesteckt. Ein paar Minuten später hat es nochmal ein bisschen intensiver geklingelt an unserer oberen Haustürklingel. Dann eben so, dass ich dann gefragt habe, wer ist da? Dann hieß es Polizei, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, machen Sie bitte auf. Ich habe mir den an der Tür mal zu Gemüte geführt und dann war mir eigentlich auch schon klar, was so die konstruierten Zusammenhänge dieser Durchsuchung sind. Wir hatten uns als Verein schon lange darauf eingestellt, dass da mal irgendwelche Durchsuchungen kommen würden. Wir hatten nur nicht damit gerechnet, dass es in Zusammenhang mit der Spendenvereinbarung, die wir mit RiseUp getroffen haben, passiert, sondern wir dachten eigentlich immer, die kommen mal, weil von unseren Tor-Exits irgendein böser Traffic ausgeht. Und das ging dann aus dem Durchsuchungsbeschluss schon hervor. Sie haben sich interessiert für Kommunikation, die wir haben in Bezug auf RiseUp, Kommunikation in Bezug auf irgendwie einen Krawalltouristenblock, von dem ich bis dato nichts gehört hatte. Und alles, was irgendwie nach elektronischen Medien aussah, haben sie sich in Tüten verpackt und auf eine Liste geschrieben. Das führt dann noch zu einer weiteren Geschichte, also wie sich das dann fortgesetzt hat, weil sie nämlich keinen Laptop gefunden haben und auch keinen PC in meiner Wohnung. Vermutlich, weil sie wussten, dass jemand wie ich Aufkleber auf den Laptops hat. Eigentlich war die erste Frage, wo ist ihr Handy? Das war halt in meiner Hose im Schlafzimmer. Dann haben sie mich begleitet ins Schlafzimmer und dann habe ich das da so rausgefummelt. Aber sie haben schon sehr darauf geachtet, dass ich da jetzt nicht anfange, das irgendwie runterzufahren oder sonst was. Das heißt, das ging erstmal im laufenden Zustand in die Hände der Beamten. Die haben mich dann auch gefragt, die haben dann festgestellt, oh, da ist ein Wischcode drauf, was denn dieser Wischcode wäre. Dann habe ich gesagt, viel Spaß damit. Dann haben sie es notiert, ohne Wischcode. Genau, und dann ging es eben los und da haben sie alles mitgenommen, USB-Sticks, SD-Karten, Festplatten. Ich habe so eine Schublade mit ganz vielen alten Festplatten. Das haben sie sich alles eingesackt. Ich habe hier auch eine schöne Liste, das sind irgendwie 3 Seiten an aller möglichen Elektronik, die sie da irgendwie mitgenommen haben. Nur eben haben sie keinen Rechner gefunden. Die Unterlagen unseres Vereines befinden sich bei unserem Finanzer. Und das hat sie dann auch, also die haben dann auch sehr oberflächlich, sage ich mal, die Ordner, die bei mir rumstanden, so ein bisschen durchgeschaut, aber davon nichts mitgenommen. Und dann ging es eben darum, ja, wo ist denn ihr Rechner? Das kann ja nicht sein. Haben Sie denn noch Arbeitsräume? Es gibt da noch dieses Open Lab Augsburg. Wir können da kurz hingehen. Da ist noch eine Kiste von mir.
Und auch diese Räume wurden dann durchsucht. Mehrere Datenträger wurden beschlagnahmt. Mittlerweile gibt es Neuigkeiten zu diesem Fall. Das Landgericht München hat die Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts und damit die Razzien selbst für rechtswidrig erklärt. Eine Durchsuchung bei Zwiebelfreunde helfe nicht bei der Suche nach den Betreibern von Krawalltouristen. In der Erklärung des Landgerichts heißt es, Zitat, es besteht keine ausreichende Wahrscheinlichkeit für das Auffinden relevanter Daten. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Betroffenen, deren Verein Zwiebelfreunde e.V. oder die Gruppierung RiseUp Networks auch nur zum Umfeld der unbekannten Täter gehören. Es ist zudem auch nicht unmittelbar ersichtlich, dass sich bei ihnen Informationen zum Täterumfeld oder zu den Tätern finden lassen. Weiter heißt es, ergänzend kommt hier noch hinzu, dass die Betroffenen mit ihrem Verein Zwiebelfreunde e.V. nach bisherigem Informationsstand nicht mit RiseUp Networks gleichgesetzt werden können. Die Verbindung besteht, soweit bisher ersichtlich, nur in der Unterstützung des Netzwerks durch das Sammeln von Spenden. Zitat Ende. Angeblich sind die beschlagnahmten Datenträger nicht ausgelesen worden. Dazu gibt es derzeit allerdings noch keine weiteren Informationen.
Wir blicken nach Sachsen, konkret nach Dresden und auf sogenannte sächsische Verhältnisse, die sich vor 2 Wochen in Dresden gegenüber Journalisten ereignet haben.
Hören Sie auf, mich zu filmen.
Gehen Sie doch weiter.
Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Wir klären das jetzt polizeilich. Ja, ja. Sie kommen jetzt mit zur Polizei.
Wer sind Sie?
Polizeiliche Maßnahme.
Es ist jetzt eine polizeiliche Maßnahme,
die sich gegen einen Kameramann richtet. Ja?
Das ist ja erstmal vollkommen...
Dieses Video ging in den letzten beiden Wochen durch die Medien. Ein ZDF-Fernsehteam dokumentierte den Besuch von Angela Merkel in Dresden. Anhänger der AfD und der Islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung demonstrierten gegen Merkel. Das ZDF-Team filmte den Protest. Ein Demonstrationsteilnehmer mit Deutschlandhut ging auf die Journalisten zu und forderte, in die Linse blinkend, das Team vehement und aggressiv auf, die Aufnahme zu stoppen. Daraufhin kontrollierte die Polizei die Journalisten mehrfach. Erst nach 45 Minuten konnte das Team wieder seiner Arbeit nachgehen. Als dieser Fall bekannt wurde, warfen zahlreiche Journalisten und Medienrechtsvertreter der Dresdner Polizei Unverhältnismäßigkeit vor. Sie hatten die Journalisten widerrechtlich bei ihrer Arbeit gestört, so die breite Kritik. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU meldete sich daraufhin auch zu Wort. Er stellte sich hinter die Beamten, in einem viel diskutierten Tweet schrieb er:
Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten. Der Vorfall wird ohne Frage aufgeklärt. Der Polizeipräsident hat auch schon angeboten, mit den betroffenen Journalisten zu sprechen.
Der Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbands, Hendrik Zörner, kritisiert diesen Tweet von Kretschmer als unüberlegt und vorschnell.
Naja, also es gab eine Vorfestlegung des Ministerpräsidenten. Ich vermute mal, dass er zu dem Zeitpunkt selbst noch überhaupt nicht wusste, was da genau in Dresden vorgefallen ist. Das ist eine sehr reflexhafte Reaktion gewesen. Da würde ich mir natürlich schon wünschen, und ich denke, das kann man auch erwarten, dass ein Ministerpräsident sich erst kundig macht, bevor er sich so deutlich positioniert. Also zum Glück kommen solche Fälle nicht besonders oft vor. Aber es gibt immer mal wieder solche Einzelfälle, also schätzungsweise 2-3 Mal im Jahr. Das sind durchweg Fälle, bei denen meistens rechtsextreme Demonstranten und Pegida-Anhänger versuchen, mit den Mitteln der Polizei und mit den Mitteln des Rechts Journalisten an ihrer Arbeit zu hindern. Das ist durchweg erfolglos, aber es stört natürlich. Genauso wie jetzt aktuell im Fall Dresden, wo das ZDF-Team, wie Sie schon richtig sagten, eine Dreiviertelstunde nicht arbeiten konnte, weil die Polizei sehr umständlich und zeitraubend die Personalien aufgenommen hat. Das sind Vorgehensweisen, die sind nicht akzeptabel. Da haben wir uns deutlich zu Wort gemeldet. Und darüber ist dann auch sehr ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Das war gut und richtig.
Doch bei der bloßen Diskussion des Falls darf es laut dem Deutschen Journalistenverband nicht bleiben. Es muss sich politisch etwas ändern. Journalisten müssen besser geschützt werden und sächsische Politik sollte sich hinter die betroffenen Journalisten stellen. Der Verband fordert klare Konsequenzen aus dem Fall.
Wir haben gefordert, dass die verantwortlichen sächsischen Politiker, also der Ministerpräsident und der Innenminister, klar machen, dass die Pressefreiheit gewahrt werden muss und dass sie sich dafür einsetzen, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Denn zuallererst einmal war ja eine lange Zeit gar nicht klar, was da jetzt nun eigentlich passiert ist. In dem Zusammenhang ist dann ja auch bekannt geworden, dass derjenige, der heute als Hutbürger gerne bezeichnet wird, ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Sachsen ist. Und das sind aber alles Informationen, die sind durch Recherchen von Journalisten ans Tageslicht gekommen und nicht dadurch, dass die verantwortlichen sächsischen Politiker offensiv informiert hätten.
Einige dieser sächsischen Politiker hatte der Deutsche Journalistenverband nach dem Fall in Dresden zum Gespräch eingeladen. Die Einladung ging konkret an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, den Landesinnenminister Roland Wöller und den Landespolizeipräsidenten Jürgen Georgi. Gemeinsam sollte der Konflikt um den Umgang der sächsischen Polizei mit Journalistinnen und Journalisten geklärt werden. Das Ergebnis dieser Einladung war aus Sicht von Hendrik Zörner ernüchternd.
Es gab kein Gespräch. Wir haben wir haben sie eingeladen. Wir haben bis heute noch nicht einmal eine Bestätigung bekommen, dass diese Einladung eingegangen ist. Und wir müssen das bisher so interpretieren, dass sich die drei verantwortlichen Politiker bzw. Polizeichef diesem Gespräch verweigern wollen.
Laut dem Deutschen Journalistenverband war die Beziehung des Verbandes zur sächsischen Regierung schon einmal wesentlich besser und die Regierung offener für berechtigte Anliegen von Journalisten.
Es hat vor 2 Jahren mehrere Gespräche unseres sächsischen Landesverbandes mit den damals verantwortlichen Politikern gegeben in Sachsen, mit dem damaligen Ministerpräsidenten, mit dem Innenminister und die Kollegen in Dresden waren nach diesen Gesprächen sehr optimistisch. Sie waren davon ausgegangen, dass sich jetzt wirklich das Verhältnis der Polizisten zu den Journalisten verbessert. verbessern würde. 2 Jahre später sind wir leider schlauer und müssen feststellen, es hat sich überhaupt nichts verändert. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, woran es liegt. Unsere Dialogbereitschaft ist zu jedem Zeitpunkt da gewesen. Die gilt auch nach wie vor. Aber einen solchen Dialog muss man auch führen wollen. Und ich glaube, dass es diesen Willen auf Seiten der sächsischen Landespolitik nicht in ausreichendem Maße gibt.
Statt einen vermittelten Dialog mit den Journalisten, um den Verband zu suchen, stellte der sächsische Ministerpräsident und der Polizeipräsident ihre Sicht auf den Fall in Dresden in der Öffentlichkeit dar. So meinte Kretschmer im MDR Sachsen zum Beispiel auch.
Natürlich wird der Vorwurf aufgearbeitet, in aller Ruhe. Klar ist aber auch, die sächsische Polizei muss sich nicht öffentlich beschimpfen lassen.
Kretschmer nimmt nach aller Kritik an dem Vorgehen der Dresdner Polizei die Beamten weiterhin in Schutz. Über das unverhältnismäßige Agieren der Polizei und über die Einschränkungen der Pressefreiheit verliert er weiterhin kein Wort. Zweifelhaft ist auch, welche Beschimpfungen es gegenüber der Polizei gegeben hat. Der Dresdner Polizeipräsident hat sich dann zwar für das Vorgehen der Polizisten entschuldigt, aber Konsequenzen zog er nicht. Und das wird leider auch am aktuellen Beispiel Chemnitz deutlich. Am Montag zogen zwischen 3.000 bis 5.000 Neonazis, AfD-Anhänger, Pegida-Sympathisanten auf einer rechten Demonstration durch Chemnitz. Ausgelöst wurde die kurzfristig organisierte Demonstration durch einen Todesfall auf dem Chemnitzer Stadtfest. Während und nach der rechten Demonstration kam es zu Übergriffen von Neonazis auf Gegendemonstrierende. Und auch Journalisten bekamen Flaschenwürfe ab. Die Polizei war Montagabend in deutlicher Unterzahl, doch nach Angaben der Polizei habe es trotzdem eine Kooperation zwischen Journalistinnen und Journalisten und der Polizei gegeben. Der DJV sieht dies anders.
Wenn die Polizei sich kooperationsbereit zeigt, dann finde ich das gut. Das ist das, was wir fordern. Aber davon bekommen wir noch nicht allzu viel mit. Ganz im Gegenteil, wir mussten jetzt wieder erfahren, dass Kolleginnen und Kollegen in Chemnitz großer Gefahr ausgesetzt waren. Und da sind die Polizisten nach unserem Informationsstand nicht schützend zu den Kolleginnen und Kollegen gegangen. Da hat die Polizei nicht nur die Aufgabe, Gewalt zu verhindern, sondern sie hat auch die Aufgabe, Journalisten ihre Arbeit zu ermöglichen. Und das muss den Einsatzkräften vermittelt werden. Ich glaube, dass viele Polizisten in Sachsen noch nicht so richtig wissen, dass Journalisten nicht Wegelagerer mit Kamera sind, sondern dass sie eine wichtige Aufgabe für die Demokratie erfüllen.
Journalisten sind Teil einer funktionierenden Demokratie. Somit ist es inakzeptabel, dass sich die Polizei als Institution über die Presse stellt und sich ebenfalls in der Position sieht, deren Arbeit zu behindern. Es besteht kein Interesse an einem Gespräch von Seiten der sächsischen Regierung. Somit kann man mit weiteren Konflikten und Einschränkungen von journalistischer Arbeit seitens der Polizei rechnen. Sachsen bleibt damit ein gefährliches Arbeitsfeld für Journalisten und Journalistinnen.
Und wir bleiben im folgenden Tweet der Woche in Sachsen und schauen uns noch einmal das Agieren des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Bezug auf den Fall in Dresden an, sowie werfen wir auch noch mal einen Blick auf die Demonstration am Montagabend in Chemnitz, als tausende Neonazis und AfD-Anhänger und Pegida-Sympathisanten auf die Straße gegangen sind und dabei auch Journalisten angegriffen haben.
Tweet der Woche.
Willkommen zum Tweet der Woche. Natürlich steht in dieser Woche die Ereignisse in Chemnitz im Vordergrund. Ich komme selbst aus Sachsen. Deshalb kenne ich von klein auf die sogenannten sächsischen Verhältnisse und lege den Fokus der Twitter-Schau diesmal auf Sachsen. Doch beginnen wir chronologisch. Letzten Mittwoch, den 23.08., twitterte Ministerpräsident Michael Kretschmer als Reaktion auf das Festhalten des Frontal 21-Teams durch sächsische Polizisten.
Meine Meinung habe ich deutlich gesagt. Sie hat sich nicht geändert. Aufarbeitung der Polizei zeigt Ordnungsmäßigkeit des Einsatzes. Ich bin ein überzeugter Verteidiger der Pressefreiheit und eines sachlichen Meinungsstreits. Den Hashtag PEGIZEI halte ich für unverantwortlich.
Der Hashtag PEGIZEI ist eine Zusammensetzung aus Polizei und Pegida und soll darauf hinweisen, dass es rechte Tendenzen innerhalb der Polizei Sachsens gibt, beziehungsweise eine Pegida-freundliche Stimmung. Der Dresdner Polizeisprecher Thomas Geizer äußert sich auf Kretschmers Tweet am Donnerstag gegenüber dem Medienmagazin ZAP.
Natürlich hat jeder auch eine persönliche Meinung, die wir jetzt nicht in die Köpfe schauen können. Aber am Ende ist die Polizei ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei uns gibt es alle politischen Strömungen.
Indirekt stimmt er also dem Vorwurf zu, dass es rechte Tendenzen in der Polizei gäbe. Und gerade in Sachsen hat die AfD bei den letzten Bundestagswahlen 27% erhalten. Knapp ein Drittel der Gesellschaft ist also offen für rechte Positionen. Nun kann man ja einwenden, dass nicht alle AfD-Wähler Neonazis oder Rechtsextreme sind, aber die Toleranz für den rechten Flügel der Partei ist bei vielen Wählern der AfD gegeben. Es werden auch Leute innerhalb der Wählerschaft toleriert, wie der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier. Frohnmeier war 2013 Gründer und Vorsitzender der Jungen Alternative, später Pressesprecher Frauke Petris und im Bundestagswahlkampfteam von Alice Weidel. Sogar innerhalb der Partei gilt er als Scharfmacher, aber auch als Medienprofi. Noch am Sonntagabend twitterte Frohnmeier einen Aufruf zur Selbstjustiz.
Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die Todbringenden, die Messermigration zu stoppen. Es hätte dein Vater, Sohn oder Bruder treffen können.
Mit solchen Äußerungen ruft er aktiv auf, sich gegen den Staat und gegen Migranten und Migrantinnen zu stellen. Damit rechtfertigt er Übergriffe und die Menschenjagd am Sonntag in Chemnitz, als die Polizei die Demonstration rechter Hooligans massiv unterschätzt hatte. Die Übergriffe waren eine Reaktion des braunen Mobs auf die traurigen Ereignisse am Tag zuvor. Ein Mensch wurde ermordet und zwei weitere bei einer Messerstecherei schwer verletzt. Der Aufruf Frohnmeiers und weiterer rechter Gruppen gipfelte dann am Montagabend in Chemnitz. Ein Konglomerat aus sogenannten besorgten Bürgern, AfD-Anhängern, Reichsbürgern, Neonazis und Hooligans demonstrierte symbolträchtig vor dem Nischel, dem Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz. Drei Tage zuvor hat man noch offiziell ausgelassen den Geburtstag der Stadt und den 200. Geburtstag Marx gefeiert. Das bürgerliche Bündnis Chemnitz Nazifrei rief zur Gegendemo auf. Auf Twitter mobilisierten auch die Musiker Felix Brummer, Basser der Band Kraftklub, Casper sowie Feine Sahne Fischfilet. Eine Menge von ca. 2000 Menschen demonstrierte gegen den rechten Mob. Doch medial wurde der Kampf zwischen links und rechts ausgerufen. Beispielsweise sprachen Bild und Spiegel Online von linken Chaoten als Gegendemonstranten. Wenn ich also gegen Nazis bin, bin ich automatisch ein linker Chaot? Es sollte doch die Grundüberzeugung eines jeden Bürgers und Bürgerin sein, sich gegen die Rechtsextremisten zu stellen. Die Seite Volksverpetzer spricht mir da mit ihrem Tweet aus der Seele.
Liebe Berichterstatter in Hashtag Chemnitz, Menschen auf der Gegendemo sind nicht zwangsläufig links. Sich gegen Rechtsextreme und Fremdenfeindlichkeit stellen, ist keine linke Position, sondern sollte den Normalzustand in unserer Demokratie darstellen. Hashtag C2708, Hashtag Sachsen.
Aufgrund der Ereignisse in Chemnitz am Sonntag sollte eigentlich die Polizei gewandt gewesen sein. Doch die durch Twitter-Meldungen kolportierten 300 bis 500 Beamten hatten die Lage wieder nicht im Griff. Mehrere hundert Hools warfen Steine und Feuerwerkskörper. Danach durchbrachen sie die Polizeikette und verteilten sich unkontrolliert in der Stadt. Es kam zu Übergriffen auf Journalisten und Journalistinnen sowie auf Antifaschisten und Antifaschistinnen. Nun frag ich mich, was sind das für Zustände? Dass einfach so ein rechter Mob in der Stadt zwei Tage fast unkontrolliert toben kann. Der Journalist der Frankfurter Rundschau, Hanning Vogts, trifft es am Dienstag für mich auf den Punkt.
Ich habe vor allem die Sorge, dass Chemnitz ein zweites Hoyerswerda werden könnte. Ein symbolträchtiger Punktsieg für die Nazis, aus dem sie lernen, dass sie im Ernstfall niemand stoppt und Gewalt sich politisch auszahlt. Hashtag C2708.
Denke ich an Sachsen, wird mir Angst und Bange. Ein kleiner Lichtblick, dass zumindest der Aufruf der Rechten zur Demo am gestrigen Dienstag in Dresden floppte. Dazu tweetet der Redakteur der Taz, Martin Kaul.
Der nächste große Aufmarsch gewaltbereiter Rechtsextremer ist bislang ausgeblieben. In Dresden demonstrieren derzeit 79 Menschen vor dem Landtag, die schlecht gelaunt sind, weil der Nico wieder Vorträge hält. Hashtag DD2808, Hashtag Chemnitz.
Nico steht hier als Name beispielhaft für die Redner bei Pegida-Demonstrationen. Nico, der Name, der so häufig wie Kevin oder Ronny als ein Synonym der Nachwendegeneration im Osten gilt. Jung, männlich und den Kopf voller Hass und Verschwörungstheorien. Klar, dass da die Demonstranten vor dem Landtag gelangweilt sind. weil der Nico gebetsmühlenartig seine Thesen aus den geschlossenen Foren der sozialen Medien wiederholt, an einem Dienstagnachmittag. Es ist halt nicht Pegida Primetime, wie fast jeden Montagabend in Dresden. Die Leute sind aber auch gelangweilt, weil sie in dem Moment einer vierfach so großen Menge an Gegendemonstranten gegenübersteht, die laut dagegen protestiert. Es zeigt, dass nicht alles verloren ist in Sachsen. Doch schon ziehen düstere Wolken am Himmel auf, wie der freie Journalist Johannes Grunert am gestrigen Dienstagabend twittert.
Es gibt Hinweise auf weitere Aufmärsche in Chemnitz. Die AfD kündigte eine Demo für Samstag an. Pro Chemnitz sagte gegenüber BuzzFeedNews.de am Donnerstag, werde eine Demo ähnlicher Größenordnung wie gestern stattfinden.
Folgendes ist mir beim Auswerten der Tweets aufgefallen. Während der Demonstration am Montagabend gab es immer wieder rechte Trolle, die gezielt Falschinformationen verbreiten wollten. Auch sogenannte Fake-Accounts und Bots waren sicher im Spiel. Ein Tag später jedoch, bei der Recherche, tauchen diese Kommentare nicht wieder auf. Damit kann man natürlich während der Demonstration jede Menge Schindluder treiben, wenn man bzw. ich als User jede Nachricht ernst nehme. Da kann man am Ende nur den schon bekannten Quellen vertrauen. Deswegen gab es heute nur eine Auswahl an Tweets von bestätigten Quellen. Ich habe auf persönliche Tweets zu diesem Thema verzichtet. Die Twitter-Meldungen aus Chemnitz und Sachsen werden in den nächsten Tagen nicht abreißen. Bleibt zu schauen, wie sich die Diskussion am Donnerstag und am Samstag weiterentwickelt.
Das waren sie, die Mediennews für den 29. August. Ganz im Zeichen der letzten Ereignisse aus Sachsen. Ihr könnt sie nachhören, die Mediennews, auf freie-radios.net sowie auf radiokorax.de.